Dennis Russell Davies. Musikalische Begegnungen. Ein Podcast von MDR Classic.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die sich einem amerikanischen Komponisten widmet. Und zwar aus ganz persönlichen Erinnerungen und Begegnungen mit meinem Studiogast, mit Dennis Russell Davies. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und vor allem über meinen Freund Lou sprechen zu können.
Mein Name ist Susan Krieger und der Komponist, um den es heute geht, heißt Lou Harrison. Und ich denke, in Deutschland ist sein Name nicht so geläufig. Wer war Lou Harrison?
Ja, Lou Harrison ist 1917 in Portland, Oregon geboren, wurde an der Westküste ausgebildet, hat studiert bei vor allem Henry Cowell und Arnold Schönberg. Und dann ist nach einer Weile nach New York gegangen, hat einige Jahre dort gelebt, hat viel Kontakt mit Charles Ives bekommen und ist dann irgendwann zurück an die Westküste gegangen, nach Santa Cruz, Kalifornien, hat dort eigentlich den Rest seines Lebens gelebt und hat angefangen, eine ganz eigene Stil, so ein West Coast, wenn man so will, Stil in der Musik, ein äußerst gepflegter, gebildeter, interessierter Musiker, der sich erstmal in das westliche Musik sehr gut zu Hause war, aber dann hat nach einer Weile sich sehr viel interessiert für Musik aus vor allem Asien, Südasien, Pacific, und wurde ein Experte in Gamelan spielen, hat viel für Gamelan komponiert, und das, was ich kurz gesprochen habe mit seiner Verbindung zu Charles Ives, war auch was Besonderes, weil Lou war eine Art Fenster an das Welt für Ives.
Er hat ihn sehr unterstützt, um Werke uraufzuführen, zum Beispiel die dritte Sinfonie, die ja schon viel früher fertig war, aber eben erst 1946 uraufgeführt wurde.
Ja, ja. Ives hat das Stück komponiert Anfang des Jahrhunderts. Es kam nie zur Aufführung. Angeblich hat Gustav Mahler die Partitur bekommen in New York, und bei seiner letzten Reise von New York nach Europa hatte die Partitur mit im Gepäck, und es war die Rede, dass er es aufführen wollte, ist leider gestorben. Und Ives hatte nach dem Ersten Weltkrieg eine Art schöpferische Krise, hat wenig komponiert, ist eigentlich als Geschäftsmann sehr erfolgreich geworden, hat auch extrem gut verdient und hat dann das Geld, was er verdient hat, in seine eigene Musik und auch andere Komponisten. War sehr großzügig in diese Richtung. Und es gab eine Gruppe von Amerikanern, junge Komponisten, die Ives verehrt haben. Und darunter war Lou Harrison. Und er hat mir beschrieben, Ives hat ihm kartonweise Noten gesendet und ihm zur Verfügung alles, was er hatte. Und Lou hat an einiges gearbeitet, und vor allem dann diese zum Beispiel Fassung von der ersten Klaviersonate. Und als Lou dann in New York war, hat er zum ersten Mal seit mehreren Jahren nur Schriftverkehr, hat er ihn besucht. Und er hat mir beschrieben, er klingelt unten an der Tür bei Ives seinem Haus, und Tür ging auf und Ives stand oben auf der Treppe, es war eine sehr steile Treppe, und hat gerufen und seinen Stock geworfen in der Luft. My old friend, hat er geschrien. Und Lou hat ihn dann öfters besucht, und es war interessant für mich persönlich, diese Beziehung ein bisschen davon zu hören. Und dann hat Lou in 1946 Ives dritte Symphonie auch eine Edition gemacht und hat es rausgebracht und dann dirigiert.
Da habe ich irgendwie was gelesen, dass es noch so Schattenlinien in der Partitur gegeben haben soll. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist interessant. Das war sehr kompliziert mit Ives, weil was für ihn schwierig war, war eine Partitur echt zu Ende zu bringen. Er konnte nicht aufhören. Lou sagte, dass die erste Klaviersonate ist wunderbare Ausgabe und es wurde fein gedruckt und Lou hat Ives ein sehr stolz, eine Kopie von dieser Edition von der ersten Sonate. Und er sagte, Ives hat das Stück genommen, hat einen roten Stift genommen und hat angefangen, Sachen zu ändern, die ihm nicht mehr gefallen haben. Mhm. Diese Ghost-Stimmen, wovon Sie reden, man ist nicht ganz sicher, was er damit gemeint hat. Ob er seine Meinung geändert hat. Manche benutzen die und spielen die aus eine Stimme aus der Ferne. Aber bei der Symphonie, ich bleibe bei, was Lou eigentlich dann zu Ende festgelegt hat, weil das wird er auch mit Ives diskutiert haben. Und das ist für mich die beste persönliche Quelle.
Eine ganz schöne Verbindung oder ein Abschluss dieser Freundschaft finde ich, dass der Charles Ives eben für jene dritte Sinfonie den Pulitzerpreis bekommen hat und die Hälfte des Preisgeldes eben dem Lou Harrison gewidmet übergeben hat.
Ja, das war, wie gesagt, Ives war auch großzügig damals und war vermögend.
Er hatte eine eigene Versicherungsfirma gegründet.
Ja, der war mitbegründet, der war mit dabei. Der hat mal gesagt, er sah nicht ein, dass seine Frau und Familie hungern sollte an seine Dissonanzen.
Sehr vorbildlicher Familienmensch.
Ja, ich weiß es nicht.
Ein anderer großer amerikanischer Komponist war ein enger Freund, nämlich John Cage. Wie haben Sie beide denn zusammen erlebt, Lou Harrison und John Cage?
Die waren beide bei Henry Cowell. Henry Cowell war der Vater dieser Gruppe in Kalifornien an der Westküste. Lou erzählt die Geschichte, dass eines Tages war er in seinem kleinen Wohnung in San Francisco und es klopfte jemand an der Tür und er macht die Tür auf und ein Mann, ein junger Mann stand da und sagte, I'm John Cage, Henry sent me. Und die haben den Tag zusammen verbracht und die zwei Komponisten waren dann sehr, sehr eng befreundet, haben viel miteinander in Erfahrungen und Erlebnis gehabt in der Musik, haben sogar ein Werk, Double Music, haben die zusammen komponiert.
Da wollte ich auch fragen, wie ist denn das entstanden? Wie kann man ein Stück zusammen komponieren?
Ja, die haben die Spielregeln, die haben sich entschieden, wie viele Takte, in was für eine Geschwindigkeit. Und es waren vier Stimmen für vier Spieler. Jeweils jeder zwei Stimmen dann komponiert. Und dann haben die es zusammengetan, um zu sehen, wie das war und was rauskam. Es ist eine sehr schöne Musik, was rauskam.
Die haben das übereinander sozusagen gestapelt. Jeder hat separat zwei Stimmen
die
komponiert.
Separat. Lou Harrison hat auch mit Virgil Thompson ein Werk auch komponiert, aber das war so, dass die haben das per Post komponiert. Jeder hat einen Takt komponiert plus der erste Schlag im darauf folgenden Takt. Das Papier in einem Briefumschlag gesteckt und Lou war in Kalifornien, Virgil war in New York und so vier, fünf Tage später kam das an und das Stück dauerte beim Komponieren zwei Jahre, aber dann hatten die es zu Ende gebracht.
Was war das denn für ein Stück? Was ist da rausgekommen?
Ich weiß es nicht, es war ein Klavierstück.
Sie haben schon beschrieben, was es für ein Mensch war. Sind Sie ihm häufig begegnet und wie haben Sie ihn dann privat erlebt?
Ich bin ihm begegnet, als ich Chefdirigent war und musikalischer Leiter bei dem Cabrillo Festival. Ich war da knapp 20 Jahren. Es hat angefangen in 1974. Und Lou und ich sind über die Jahre sehr eng geworden. Wir haben uns sehr gut gekannt. Ich hatte das große Glück, wenn ich beim Festival da war, dass ich oft die Wochen des Festivals und auch nachher bei ihm gewohnt habe. Es war ein einmaliges Erlebnis und er hat viele wunderschöne Musik komponiert.
Er war ja auch ein Instrumentenbauer, Instrumentenerfinder. Er hat wahnsinnig viel gearbeitet. Ich stelle mir das sehr bunt auch zu Hause vor, wie es da, wie hat's da ausgesehen?
Ja, sein Lebensgefährte Bill Kolvik war eigentlich der Erfinder und der Instrumentbauer. Und die beiden hatten einen schönen Art Bungalow in Santa Cruz. Und die hatten ein großes Raum mit zwei Gamelans. Eine war eine Tradition indonesischen Gamelan aus Java. Und das andere war eine Erfindung von William Kolvik. Das hieß American Gamelan. Und da hat er die Instrumente aus gefundenen Objekten, Automobilteilen und Kaffeedosen und verschiedene klingende Sachen, die man meistens wegschmeißt. Und daraus hat er ein Instrumentarium gebaut. Es gab auch einen wunderschönen alten Steinway-Flügel in dem Zimmer, der auch gestimmt wurde nach Kirchberger Nummer 2, die Stimmung, die auch Johann Sebastian Bach dann verwendet hat für sein wohltemperiertes Klavier. Und da kommen wir drauf, dass das Stück, sein Klavierkonzert, ist da auch geschrieben, dass das Klavier wird in diese Kirchberger Nummer 2 gestimmt.
Ja, können Sie das vielleicht ein bisschen erklären? Also wir sprechen jetzt von dem Klavierkonzert, was er auch Keith Jarrett gewidmet hat, für ihn komponiert hat. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Stimmung?
Die Musik klingt eigentlich nicht anders. Wir sind gewohnt an ein temperiertes Stimmung. Ganz banal gesagt, die Oktave ist gleichgeteilt in 12 Töne. Aber in Kirchberger, und das fing an mit der alten Stimmung aus der Renaissance, die Quarten und Quinten müssten richtige Quarten und Quinten sein. Nicht, wie wir in der temperierten Stimmung kennen, geschummelt. Und das Problem war, dass dann in Barockzeiten, wenn man in einem anderen Tonart spielen wollte, müsste man stoppen und müsste man umstimmen. Und das war der große Fortschritt mit der temperierten Stimmung. Aber Lou hat das anders gemacht. Er hat jetzt diesen Kirchberger Stimmung genommen. Und das Instrument, es hat eine dunkle, man würde sagen fast, eine dunkle Braunfarbe. Mhm. Es ist resonant, aber nicht brillant. Es ist ein sehr edlen, großen Klang.
Aber es klingt nicht verstimmt im Vergleich
zu den anderen Instrumenten. Es klingt eigentlich wohl sehr gut gestimmt.
Sehr wohltemperiert.
Ja, es ist absolut wohltuend für den Ohr.
Mhm. Was man da auch hört, ist, was Sie schon ansprachen. Lou Harrison hat sich sehr mit der östlichen Kultur beschäftigt. Ja. Und ich finde, das hört man auch in diesem Klavierkonzert. Also Pentatonik ist drin, Gamelan.
Der vierte Satz ist ein Gamelan. Satz pur, und er hat ein sehr interessantes Gespür für Schlagzeuginstrumente, und der zweite Satz, das ist ein Art Scherzo, ist wahnsinnig aufregende Musik.
Ja, wie hat diese Musik damals für Sie auf Sie gewirkt? Also er war ja sozusagen einer der Ersten, der östliche und westliche Musik miteinander verbunden hat. Wir nennen es heute vielleicht Weltmusik.
Ja.
Ja, wie hat diese Art des Komponierens damals auf Sie gewirkt?
Ja, es ist wirklich Musik, wo man mitschwingt. Und es ist eine Tonalität da, die anders ist als unsere, aber trotzdem hat einen sehr beruhigenden Effekt an den Zuhörern. Ich habe die Musik geliebt und der Mensch Lou Harrison auch.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er vielleicht hier zu Lande nicht so bekannt ist, der Name? Obwohl er auch in John Cage auch
über
so
den großen Teich ist sehr weit manchmal. Und ich habe Lou Harrison schon in Europa öfter selber präsentiert. Ich habe seine dritte Sinfonie auch in Stuttgart aufgeführt und seine zweite auch. Und ich weiß noch, als wir seine dritte Sinfonie in Stuttgart mit dem Staatsorchester in den Jahren, wo ich Chef war, wir hatten ein Konzert Sonntagvormittag und Montagabend, und Lou war da und sein Lebensgefährte William Kolvik, die waren zusammen da. Und ich vergesse nie, in der Pause nach seinem Stück die Zuhörer im Publikum in Stuttgart in der Liederhalle. Es war eine Riesenschlange an Menschen, die alle geduldig in der Pause gewartet haben im Saal auf einem Autogramm von diesen beiden. Es war sehr schön, es war sehr, sehr nett. Es kam sehr gut bei dem Publikum an.
Mir scheint, Lou Harrison war ja ein sehr offener Mensch, aufgrund ja auch seiner unterschiedlichen Erfahrungen und Reisen. Er hat Lebensformen studiert, Menschen, er hat geforscht, experimentiert und wirklich viel Neues erschaffen. War er ein ruheloser Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt?
New York City hat ihn Stress gemacht nach einer Weile. In New York, als er dort als junger Mann gelebt hat, hat er großen Einfluss auf das Musikgeschehen und hat auch Kritik geschrieben für Zeitungen dort, war voll aktiv in das musikalische Leben in New York, aber der Stress war ihm zu viel und er hat das irgendwann eingesehen und ist zurückgezogen nach der Westküste und erstmal hat aufgehört zu schreiben und dann fing er wieder an, seine Kreativität nachzugehen.
Mich interessiert nochmal die Verbindung zu seinem Lebensgefährten William Colwick. Was war das für ein Paar? Wie haben Sie beide erlebt?
Ja, die haben sich in, Lou hat unterrichtet an Mills College in Kalifornien und die zwei haben sich getroffen und es war Liebe beim ersten Blick angeblich. Und die ganze Zeit, wo ich da war, waren die eine feste Verbindung. Die waren wirklich bewundernswert in der Beziehung. Die waren sehr zueinander natürlich loyal. Und Lou hat mich geliebt und geschätzt und geehrt. Und ich war da mit meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau. Und das war eine sehr große und interessante Familie.
Die waren sich ja treu bis zum Ende eigentlich,
ja,
ne? Bis Colwicks Tod.
Ja, Bill ist zuerst gestorben, leider, und dann Lou in späteren Jahren. Aber Bill war ein Erfinder und war auch ein Outdoorsmann. Das war einer, der in der Natur wirklich zu Hause war. Eine lange Wanderung und Bergsteigen und das alles.
Das hat die wahrscheinlich auch verbunden, wenn Sie sagen, Lou Harrison war die Stadt New York viel zu laut
und
zu eng.
Aber Lou war nicht dieser athletische Typ. Bill war der Athlet und sehr oft, als ich dort bei denen wohnen durfte, dann hat Bill mich genommen auf lange Wanderungen und Lou ist zu Hause geblieben und hat komponiert und hat auf uns gewartet, wenn wir zurückkamen.
Ja, Lou Harrison ist 2003 im Alter von 85 Jahren verstorben. Ja. Was ist Ihre letzte Erinnerung an ihn?
Ja, wahrscheinlich war es ein Telefonat. Er war auf dem Weg, ich glaube nach Cincinnati, sollte eine Aufführung von irgendeinem Werk sein. Ich war in Europa. Wir hatten viel Verbindung. Die Erinnerung, ich habe viele Briefe von ihm. Und dann hat er den McDowell-Preis bekommen. Es ist eine große Ehre für Künstler, Komponisten. Und ich dürfte das Laudatio geben. Das bleibt bei mir sehr fest in Erinnerung.
Welches Bild bleibt in der Rückschau bei Ihnen haften, wenn Sie an Lou Harrison denken?
Ich glaube, seine Großzügigkeit, seine Menschenverständnis. Ich weiß, er ist einmal, als er nach Stuttgart kam, wo wir ihn aufgeführt haben, meine Frau war unterwegs und es gab einen Elternabend in der Schule. Und Lou ist mitgekommen als Ersatzmutter. Eine meiner Lieblingserinnerungen.
Dann wollen wir die Erinnerung am Ende stehen lassen. Ich bedanke mich für das Gespräch heute.
Ich danke auch.
MDR Klassik.